Ich wollte heute mit einigen Fragen beginnen. Wir haben hier eine Hausaufgabe gehabt. Ja, ich provoziere ein bisschen. Also wir sollten vielleicht nur noch ein bisschen zurückschauen, weil das ja eigentlich schon 2 Wochen zurückliegt, das letzte Thema, das wir betrachtet haben. Und da werde ich am Anfang einige Fragen stellen. Also wir sind im Grunde genommen bei 4. Mose 26 angekommen und hier, ab hier beginnt ein neuer Abschnitt bis zum Ende des 4. Buches Mose, wo die letzten Vorbereitungen getroffen werden, damit dieses Volk, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, und ein Ziel hatte, in ein Land zu gehen, wo Milch und Honig fließt. Sie mussten nur durch eine Wüste gehen. Und das wäre eine Zeitreise, eine Fußreise vielleicht so an, man schätzt es, für einen Monat. Und dann wären sie dort angekommen. Aber aufgrund dessen, dass sie Gott nicht vertraut haben, mussten sie eine lange Zeit in der Wüste bleiben. Man spricht von Rumirren in der Wüste, aber so ist es nicht. Gott hat sie dort geführt und hat tatsächlich durch seine Anwesenheit immer wieder aufgezeigt, wann sie aufbrechen sollten, weiterziehen sollten, wie lange sie auf einem Ort bleiben sollten. Das hat Gott ganz klar definiert und somit kann man das nicht als ein Rumirren in der Wüste bezeichnen, aber einige sehen das, also erklären das so. Nein, und dieser Zeitraum, wenn wir es genau nehmen, ich habe es schon mal erwähnt, war ein Zeitraum des Gerichtes Gottes. Er formte sein Volk, aber er richtete auch sein Volk und eine ganze Generation muss dort einfach sterben. Und eine andere Generation wächst heran und diese neue Generation, die zweite Generation sozusagen, geht dann in das Land Kanaan ein und zieht dort in dieses gelobte Land ein, wo ihre Vorgängergeneration einfach nur Wüste erlebt hat. Und heute beginnt dieser neue Zeitabschnitt mit einer Zählung. Diese Zählung gibt diesem Buch alle Ehre. Das Buch heißt ja eigentlich Numeri. Und Numeri bedeutet so viel wie Zählung. Und so bezeichnet man dieses 4. Buch Mose auch als Numeri, die Zählung. Und zu Beginn dieses Buches haben wir schon einmal eine Zählung gehabt. Und diese Zählung war die Zählung der kriegstüchtigen Männer, die damals aus Ägypten ausgezogen waren, älter als beziehungsweise 20 und drüber, die fähig waren zum Kriegsdienst. Und da wurde eine Zahl ermittelt von jedem Stamm, eine gewisse Zahl. Und wir werden später dann auch sehen, eine Aufstellung, wie die erste Zählung ausgesehen hat. Und jetzt sind wir bei einer zweiten Zählung. Und diese zweite Zählung betrifft die zweite Generation. Jetzt wird die zweite Generation gezählt, auch wiederum kriegstüchtige Männer, die in der Wüste sozusagen aufgewachsen sind. Und jetzt dieses neue Land erobern müssen. Vor ihnen liegen Kriege, vor ihnen liegen Eroberungen und das Volk Israel muss sich dafür stark machen, klar machen und es müssen diese kriegstüchtigen Männer ermittelt werden. Darum wird es heute gehen. Ein recht trockenes Thema für heute mit vielen Zahlen. Und dennoch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil nichts steht hier umsonst in der Bibel geschrieben, um nicht einfach so das zu überfliegen, sondern auch sich Gedanken zu machen, welche Zusammenhänge gibt es hier, was will uns Gott durch Zahlen sagen, durch das Buch Numeri. Und jetzt kommen wir zu unseren Hausaufgaben. Und wir lesen ab Kapitel 26, ab Vers 1. Und es geschah, als die Plage ein Ende hatte. Und jetzt ist meine Frage. Welche Plage geht es hier? Welche Plage? Könnt ihr euch erinnern, welche Plage? Die Schlange war auch eine Plage, die war aber schon ein bisschen früher. Jetzt gab es eine andere Plage. Genau. Aufgrund dieser Beratung, und jetzt kommen wir wieder zurück, auf wen geht eigentlich diese Plage zurück? Wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückgehen, dann gehen wir auf Biliam zurück. Ja, auch das ist eine lange Geschichte. Wir haben ja mehrere Kapitel von Biliam gelesen. Und Biliam, der midianitische König, ruft Biliam, damit er hat Angst vor diesem Volk. Denn er merkt, Gott ist mit diesem Volk, mit Volk Israel, und er möchte dieses Volk verfluchen. Er ruft Biliam auf den Teppich, und er soll einen Fluch aussprechen über Israel. Und wir haben jetzt ja diese Kapitel durchgelesen. Biliam hätte es wahrscheinlich schon gerne gemacht, weil ihm schmeichelte das, dass der König ein Interesse hat, dass er ihm auch viel Privilegien gibt, dass er ihm auch Geschenke machen möchte. Aber er kann nicht, weil Gott es ihm verboten hat. Gott hat einfach verboten, das Volk zu fluchen, sondern er soll es segnen. Er dreht den Spieß einfach um und jetzt segnet Biliam das Volk. Aber das Herz Biliams ist nicht verändert worden dadurch, sondern er gibt den Midianitern einen Rat, dass sie durch List das Volk gegen Gott abtrünnig machen können, also gegen Gott auflehnen können, und dann wird Gott sein Volk richten. Und das ist sozusagen dieser Rat Biliams, dem die Midianiter gefolgt sind, und sie haben versucht, das Volk Israel zu unterwandern durch sexuelle Anknüpfungen sozusagen. Man bandelte mit ihnen an, meistens waren das deren Frauen, die dann halt bei den israelitischen Männern Lust erweckten und dadurch es zu sexuellen Verbindungen kam und dadurch natürlich auch zu einem Götzendienst. Also es war eine sexuelle und götzendienerische Verführung durch Midian. Und dann kommt noch ein Begriff: Was ist denn das Joch des Baal-Peors? Das Joch des Baal-Peors. Habt ihr das auf dem Schirm? Genau. Also, es ist ein Götze. Das war ja der Baal Peor, dem halt diese Midianiter dienten. Und durch diesen Götzendienst hat sich das Volk Israel sozusagen, oder das Volk, das sich mit den Midianitern in diese sexuelle Verbindung begeben hat, hat sich unter ein Joch dieses Götzen begeben. Die Bibel beschreibt das als Joch. Und ein Joch ist eigentlich eine Unterdrückung. Sie wurden hier in diesem Fall durch diesen Götzen geistlich unterdrückt, würde ich es so sagen. Und daraufhin schickt Gott diese Plage. Was es genau war, lesen wir nicht aus dem Text, der Text gibt es nicht her, aber es war eine Plage. Und wie viele starben? 24.000 Männer oder beziehungsweise 24 Menschen starben. Und was beendete diese Plage? Genau, der Phineas, der hat da das Gericht vollzogen. Und letztendlich war das eine Situation, wo ein Oberster eines Stammes, des Stammes Simeon, ist dann, ich lese das aus diesem Text so, dass er das so ganz offensichtlich getan hat. Er hat sich noch nicht mal versteckt. Ganz offensichtlich, dort ist die Gemeinde, dort sind Mose und Eleazar, der Priester und so weiter, die Priester, bei der Stiftshütte und weinen, weil sie weinen, beklagen diese Plage, was da passiert. Und dieser Mann, ganz offensichtlich in Sichtweise dieses Trauerspiels sozusagen, geht mit einer midianitischen Frau in ein Zelt, um dort in eine sexuelle Verbindung zu gehen. Und ganz offensichtliche Rebellion gegen Gott, gegen die Führung des Volkes. Und wir werden sehen, dass es auch dadurch einen klaren Zusammenhang gibt zwischen den Auswirkungen, die sich dann herausstellen. Also dieser Phineas, der vollzieht das Gericht und tötet diese beiden mit einem Speer. Und dann lesen wir, dass die Plage hörte auf. Gott hat damit sozusagen der Plage eine Grenze gesetzt. Und ich möchte nur kurz, das war ja so ein bisschen zusammentragen, was wir letztes Mal betrachtet haben, noch kurz zusammenfassen, was lernen wir aus der Verführung Biliams, und das haben wir letztes Mal mit Sicherheit auch gelesen. Aber was meint ihr, was können wir aus dieser Verführung Biliams lernen? Ich habe für uns abgeleitet, dass man darf sich nicht einlassen auf die Verführung dieser Welt. In dieser antichristlichen Gesellschaft führt Auflehnung, Freundschaft mit der Welt ist Auflehnung gegen Gott, und letztendlich ist es dann eine Trennung von ihm, und das mündet in den Tod. In 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17, dort lesen wir: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist eine klare Anweisung für uns heute. Und ich nehme dieses Prinzip auch gerade aus dieser Begebenheit des Alten Testaments, die wir heute Menschen des Neuen Testaments ganz klar für uns anwenden dürfen und sollen. Und das schreibt 1. Johannes 2, die Verse 18 bis 19, der Johannes weiter und sagt: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und da spricht der Apostel Johannes ganz konkret die Verführer an, er nennt sie hier Antichristen, das sind Irrlehrer, die in der Gemeinde auftraten und die Gemeinde verführten. Sozusagen eine versteckte List, ich würde sagen Biliams, um die Gemeinde zu verleiten, die Welt lieb zu gewinnen, mit ihrer Fleischeslust, mit ihrer Augenlust, mit ihrem Hochmut des Lebens. Und diese Anwendung möchte ich gleich am Anfang hier für uns formulieren und landstellen. Und jetzt tauchen wir in den Text ein und wir lesen die Verse 1 bis 4, im Kapitel 26, die Verse 1 bis 4. Und das geschah, als die Plage ein Ende hatte, da sprach der Herr zu Mose und Eleazar, dem Sohn Aarons, des Priesters: Ermittle die Zahl der ganzen Gemeinde der Kinder Israels von 20 Jahren an und darüber nach ihren Vaterhäusern von allen in Israel, die kriegstauglich sind. Und Mose redete mit ihnen samt Eleazar, dem Priester, in den Ebenen Moabs am Jordan Jericho gegenüber und sprach. Ich möchte nur kurz die Karte einblenden lassen, damit wir auch mal ein Bild vor Augen haben. Ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber sie befinden sich hier, Moment, nicht hier, so hier. Da sind die Ebenen Moabs, also hier wohnen die Moabiter und hier in dieser Gegend stehen die Jericho gegenüber. Hier ist Jericho, hier ist der Jordan, das Tote Meer und hier stehen sie vor dem Land Kanaan, um dort einzuziehen. Und hier wird höchstwahrscheinlich, ist dann halt auf die Erzählung, so können wir es dem Text entnehmen. Und Mose sprach: Wer 20 Jahre alt ist und darüber, die sollen gemustert werden, wie der Herr es Mose geboten hat. Und weiter ist die Auflistung der Söhne Israels. Aber ich möchte mal kurz zurück zu unserem kleinen Abschnitt 1 bis 4. Hier lesen wir davon, dass Gott mit seinem Volk redet. Mit wem redet hier Gott? Was haben wir aus dem Text gelesen? Zu Mose und Eleazar. Fällt euch was auf? Aaron ist nicht mehr da. Bei der ersten Volkszählung oder Musterung war es so, dass Mose und Aaron dort waren. Und jetzt taucht Eleazar auf. Wir haben den schon früher in den Text beobachtet, dass Eleazar eingesetzt wurde, als Aaron starb. Und das ist ein klares Zeichen. Auch Aaron gehört zu dieser Generation, die in der Wüste sterben muss und nicht in das Land Kanaan einziehen wird. Wo passiert dieses Anreden Gottes zu Mose und Eleazar? Was haben wir für eine Ortsangabe hier? Aber wir haben es gerade gelesen hier, das ist in den Ebenen Moabs am Jordan gegenüber von Jericho. Ich weiß nicht, ob Sie die Jericho-Stadt schon sehen. Wir wissen von Mose, dass Mose auch nicht in das Land ziehen durfte. Aber er durfte auf einen Berg steigen und von oben das Land überblicken und sehen, wo er hineingehen könnte, aber jetzt nicht darf. Vielleicht ist das Volk auch immer wieder auf den Berg gewesen. Vielleicht sind sie dort auch mal auf dem Berg gewesen und haben das Land gesehen, Jericho gesehen. Und ihnen klingt wahrscheinlich auch noch in den Ohren die Botschaft der Kundschafter, die auch Jericho beschrieben haben, dass es befestigte Städte sind. Schwer einnehmbar. Für sie, so haben sie es festgestellt, für sich uneinnehmbar. Und daraufhin kommt ja auch das Gericht Gottes, dass sie in der Wüste weiterhin bleiben sollen. Und wer soll jetzt gezählt werden? Wer 20 Jahre ist und darüber? und sie sollen gemustert werden für einen Kriegskampf, alles Söhne Israels, die aus Ägypten ausgezogen sind. Und wir lesen weiter, die Verse 5 bis 11. Ruben, der Erstgeborene Israels, die Söhne Rubens waren Hanoch, von ihm kommt das Geschlecht der Hanochiter, Palu, von ihm kommt das Geschlecht der Paluiter, Hezron, von ihm kommt das Geschlecht der Hezroniter, Karmi, Karmi, von ihm kommt das Geschlecht der Karmiter. Das sind die Geschlechter der Rubiniter und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 43.730. Aber die Söhne Palus waren Eliab. Und die Söhne Eliabs waren Nemuel und Datan und Abiram. Jene Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die sich gegen Mose und gegen Aaron auflehnten in der Rotte Koras, als sie sich gegen den Herrn auflehnten. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie, samt Korah, als die Rotte starb, und als das Feuer 250 Männer verzehrte und sie zum Zeichen wurden. Aber die Söhne Korahs starben nicht. Also hier ist erst einmal aufgelistet Ruben und die Nachkommen von Ruben. Die haben alle Namen. Ja, die kommen alle, stammen alle von einem Namen. Wahrscheinlich ist dort auch sozusagen der Familienname irgendwann mal entstanden, sodass man an einem Namen, einen Familiennamen erkennen konnte, von wem stand man ab. Heute sieht das etwas anders aus mit dem Namen. Heute sind es eher so andere Namen. Aber wenn man die Übersetzung in der hebräischen Sprache beziehungsweise so wortwörtlich übersetzt, dann werden das alles Hanoch ben Ruben, ja? Oder Palu ben Hanoch. Und so hat man da ganz klare Ableitungen vom Vater zu sehen und somit gibt es die Zuordnung, eine klare Zuordnung, wer zu wem gehört. Oder in Plattisch heißt das, wem seiner erst wird. Ja, so gab es eine klare Zuordnung. Interessanterweise hier bei Ruben tauchen noch etwa einige Namen auf, die ganz besonders erwähnt werden. Und zwar in einer negativen Art und Weise. Zum einen sind das Datan und Abiram. Zu lesen in 4. Mose 16, die Verse 1 bis 3, beziehungsweise 31, Vers 35, wo diese gemeinsam mit einem Korah, der übrigens nicht aus Ruben kommt, nicht von Ruben abstammt, sondern von Levi, von ihm angestiftet wurden zur Rebellion gegen Aaron und Mose, die sich gegen sie auflehnten, die ihre Leiter auflehnten sozusagen. Und im Text heißt es aber auch, als sie sich gegen den Herrn, gegen Jahwe auflehnten. Also dieses Auflehnen war nicht gerichtet in erster Linie gegen ihre Leiter, weil sie für sich beanspruchten, dass sie auch in die Gegenwart Gottes treten dürften, sondern es war eine klare Anweisung, Auflehnung gegen Gott, weil Gott diese Anweisung gegeben hat, dass Aaron und Mose einen besonderen Dienst hatten, ein besonderes Priestertum, aber nicht die anderen. Obwohl sie auch, wie Korah zu den Leviten gehörten, dennoch durften sie dieses Aufseheramt sozusagen nicht haben. Und darauf kommt auch das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes wird hier ganz klar und ganz kurz beschrieben, die Erde tat ihren Mund auf. Auch das finde ich einen ganz interessanten Ausdruck der hier gebraucht wird. Die Erde tut ihren Mund auf, als wäre die Erde ein Lebewesen als solches. Aber wir sehen hier ein klares Eingreifen Gottes. Und Gott kann das so tun, als würde die Erde ihr Mund aufmachen und sie verschlingen. Sie wurden lebendig in den Grab gezogen, also in das Totenreich. Und 250 Männer wurden mit Feuer verzehrt. Wahrscheinlich in einem gleichen spektakulären Ereignis sozusagen. Und was hier noch interessant ist zu beobachten, wie das hier im Text steht, und sie wurden zu einem abschreckenden Zeichen. Also wenn man diesen Männer nannte, dann wusste man, es gibt ein klares Zeichen, wo Gott ein klares Zeichen gesetzt hat, wo er direkt eingreifen kann und auch tut. Er tut es nicht immer, aber wehe, wer sich gegen Gott auflehnt. Somit sind diese Männer ein abschreckendes Zeichen. Und noch ein anderes Zeichen ist bewundernswert hier in diesem Text, in einem kleinen Satz, aber die Söhne Koras starben nicht. Die Söhne Koras starben nicht. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil dort eigentlich Korah mitsamt seiner ganzen Familie vernichtet wird. Und dennoch gibt es einzelne Personen, ich weiß nicht, ob es nicht alle Söhne Koras starben oder alle Söhne beziehungsweise nicht starben oder einige doch gestorben sind, wiederum andere nicht. Aber so wie wir aus dem Text den Kontext beachten würden, haben sich die Söhne ganz klar von der Auflehnung ihres Vaters distanziert und haben dort nicht mitgemacht und haben sich klar zu Gott positioniert. Anders konnte ich mir das nicht vorstellen, dass sie doch überleben würden, weil alle anderen den Tod fanden. Und ich fand das interessant, dass einige Psalmen auftauchen, die von den Söhnen Koras geschrieben wurden. Auch diese Dichter der Psalmen, höchstwahrscheinlich schon Nachkommen dieser Söhne Korachs, weil ich vermute mal, so habe ich das versucht einzuschätzen, worüber die Psalmen sprechen. Ich habe ja einen Psalm aufgeschrieben, Psalm 44 zum Beispiel. Und wahrscheinlich sind das schon Nachkommen dieser Söhne Korachs, die dann halt hier als die Psalmdichter angegeben werden. Aber auch sie sprechen von dem, was sie gehört haben. Lass uns ganz kurz in Psalm 44 reinschauen. Psalm 44, dem Vorsänger von den Söhnen Korachs, ein Maskil. O Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben es uns erzählt, was du für Taten getan hast zu ihrer Zeit, in den Tagen der Vorzeit. Du hast mit deiner Hand die Heidenvölker vertrieben, sie aber gepflanzt. Du hast Völker zerschmettert, sie aber ausgebreitet. Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land gewonnen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Du bist derselbe, mein König, o Gott. Gebiete du Rettung für Jakob. Durch dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen. In deinem Namen wollen wir unsere Widersacher zertreten. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du rettest uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Gott, rühmen wir uns alle Tage. In Gott rühmen wir uns alle Tage. In deinem Namen loben wir ewiglich. Das ist ein Auszug aus Psalm 44, wo sie davon berichten, wir haben es gehört und unsere Väter haben es uns erzählt, wie du damals die Völker vertrieben hast. Und das vermute ich mal sehr stark, so erkenne ich das aus dem Text, dass hier die Landeinnahme beschrieben wurde. wo das Volk Israel dann in das Land Kanaan einzieht und Gott vor ihnen die Völker vertreibt und dass sie es einnehmen dürfen und dort sich im gelobten Land ansiedeln können und dürfen. Und das hat Gott getan, durch seine rechte Hand und nicht durch die Macht des Schwertes oder des Bogens des Volkes Israel. Und das fand ich bemerkenswert, dass die Söhne Korahs sich klar zu Gott positioniert haben und auch ihre Generationen, die das von ihren Vätern gehört haben, genauso von Gott sprechen und Gott in höchsten Tönen loben und preisen. Wir lesen weiter, Vers 26 ab Vers 12 bis 14. Die Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern waren Nemuel, von ihm kommt das Geschlecht der Nemueliter, Jamin, von ihm kommt das Geschlecht der Jaminiter, Jachin, von ihm kommt das Geschlecht der Jachiniter, Serach, von ihm kommt das Geschlecht der Serachiter, Saul, von ihm kommt das Geschlecht der Sauliter. Das sind die Geschlechter der Simeoniter, 22.200. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass hier die Simeoniter auftauchen und das macht sich, wir haben ja von einer Plage gelesen, die das Volk Israel betrafen. Alle Kinder Israel waren da irgendwie beteiligt oder einige. Und ganz offensichtlich ein Oberster des Volkes, des Stammes Simeon, so wie die Geschichte beschrieben wird, ganz offensichtlich rebellisch, das nochmal zur Schau trägt und zur Schau stellt, dass er sich hier auflehnt. Und das, glaube ich, hängt damit zusammen, dass hier eine starke Dezimierung dieses Stammes vollzogen wird. Wir werden später noch eine Gegenüberstellung sehen und das wird das ganz klar ersichtlich, dass der Stamm Simeon enorm geschrumpft ist im Vergleich zu der ersten Volkszählung. Wir lesen weiter, die Verse 15 bis 18. Die Söhne Gads nach ihren Geschlechtern waren Zephon, von ihm kommt das Geschlecht der Zephoniter, Haggi, von ihm kommt das Geschlecht der Haggiter, Shuni, von ihm kommt das Geschlecht der Shuniter, Osni, von ihm kommt das Geschlecht der Osniter, Eri, von ihm kommt das Geschlecht der Eriter, Arod, von ihm kommt das Geschlecht der Aroditer, Areli, von ihm kommt das Geschlecht der Areliter. Das sind die Geschlechter der Söhne Gads und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 40.500. Wir merken hier, sehr, sehr, sehr viele Namen tauchen hier auf. Und lasst uns ganz genau zuhören. In einem bestimmten Moment taucht nur ein Name auf. Und dann vergleichen wir mal, wie die Zahlen da aussehen. Aber jetzt erstmal weiter. Wir lesen ab 19 bis 22. Die Söhne Judas waren er und Onan. Er und Onan aber waren im Land Kanaan gestorben. Hier möchte ich ganz kurz stoppen. Er und Onan waren im Land Kanaan gestorben. Diese Er und Onan waren noch nicht mal nach Kanaan ausgezogen, sondern sie waren gestorben, als Jakob dort noch in Kanaan war, als Fremdling. Und dort sein Sohn Judah, er und Onan bekommt, übrigens auch noch andere Söhne, aber diese beide werden dort nochmal erwähnt, dass sie dort gestorben sind. Nachzulesen 1. Mose 38, die Verse 6 bis 10, beziehungsweise weitere Verse. 1. Mose 38. Lass uns diese Bibelstelle aufschlagen und ganz kurz auch da reinschauen. Das ist noch vor Ägypten. Die Namen sind nicht vergessen. Die kennt man. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Töchter eines Kananiters, der Schua hieß. Und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Schella. Er befand sich aber in Kessib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinen erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Ganz kurz und knapp beschrieben von Er. Da sprach Juda zu Onan: Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihm die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein werde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Und hier heißt es auch weiter, dass auch er stirbt, dass auch ihn der Herr tötet, weil er so handelt. Zu der Zeit war das Brauch, für seinen Bruder das Nachkommen zu erhalten, und somit sollte er die Witwe heiraten. Und er hat einfach nicht diese Praxis wollte er nicht mitmachen, weil er meinte, dass der Nachkomme dann nicht sein eigener sein würde, nicht von ihm kommen würde, sondern zu seinem Bruder gezählt wurde. Und beides war böse vor den Augen des Herrn, und somit starben beide. Und das wird hier ganz kurz in der Geschlechtsregister von Juda erwähnt. Und wir lesen weiter. Aber die Söhne Judas nach ihren Geschlechtern waren Schela, von ihm kommt das Geschlecht der Schelaniter, Peres, von ihm kommt das Geschlecht der Peresiter, Serach, von ihm kommt das Geschlecht der Serachiter. Aber die Söhne des Peres waren Hesron, von ihm kommt das Geschlecht der Hesroniter, Hamul, von ihm kommt das Geschlecht der Hamuliter. Das sind die Geschlechter Judas, und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 76.500. Das ist so kurz zu den Geschlechtern, die von Juda abstammen. Und weiter lesen wir von Isaschar. Und wir kommen dort auch auf 64.300. Dann lesen wir von den Geschlechtern Sebulons. Und da kommen wir auf 60.500. Und weiter lesen wir von den Söhnen Josefs, die Verse 28 bis 37. Und dort werden die Geschlechter Josefs als die Söhne, beide Söhne werden hier aufgezählt. Josef gilt als zwei Stämme, Manasse und Ephraim. Die Geschlechter Manasses sind 52.700. Und hier kommt eine Besonderheit. Genau, Vers 33, da gibt es einen Zelofschad, der Sohn Hefers, hatte aber keine Söhne, er hatte nur Töchter. Und die Töchter Zelofschads hießen Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Das sind die Geschlechter Manasses, und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 52.700. Und hier werden nochmal Frauen erwähnt, wo der Mann einfach keine Söhne hat. Aber das ist ein Anlass, und das, deswegen taucht das hier auf, dass das Erbrecht noch einmal angepasst wird. Und später lesen wir das auch in den nachfolgenden Kapiteln, dass das extra erwähnt wird, dass hier auch die Frauen und nicht nur Söhne, sondern auch Töchter eines Stammes sozusagen ein Erbrecht haben und auch dort Land besitzen werden. Und wir lesen hier auch weiter von Ephraim, der hat 32.500 wehrfähige Männer. Wir lesen von den Geschlechtern Benjamins, 38 bis 41. Die Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern waren Bela, von ihm kommt das Geschlecht der Belaiter, Ashbel, von ihm kommt das Geschlecht der Ashbeliter, Achiram, von ihm kommt das Geschlecht der Achiramiter. Shephufam, von ihm kommt das Geschlecht der Shephufaniter, Hufam, von ihm kommt das Geschlecht der Hufaniter. Die Söhne Belas aber waren Ard und Naaman, von Ard kommt das Geschlecht der Arditer und von Naaman das Geschlecht der Naamiter. Das sind die Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern und ihre Zahl betrug 45.600. Und wir lesen weiter. Die Söhne Dans nach ihren Geschlechtern waren Schucham. Von ihm kommt das Geschlecht der Schuchamiter. Das sind die Geschlechter Dans nach ihren Familien. Und die Geschlechter der Schuchamiter, so viele von ihnen gemustert wurden, beliefen sich auf 64.400. Dies ist hier etwas Besonderes. Hier ist nur ein Sohn erwähnt. Ein Sohn Dans. Und dann von ihm kommen dann noch die anderen, weil sie kommen ja auf 64.400. Sie müssen sich enorm vermehrt haben. Im Vergleich zu einem anderen Stamm, wo 10 Namen erwähnt werden und bei weitem nicht diese Zahl erreichen. Und das ist interessant in meinen Augen. Und wir lesen weiter. Die Söhne Assas nach ihren Geschlechtern waren Jimna, von ihm kommt das Geschlecht der Jimnaiter, Jishvi, von ihm kommt das Geschlecht der Jishviter, Beria, von ihm kommt das Geschlecht der Beriiter, aber die Söhne Beries waren Heber, von ihm kommt das Geschlecht der Heberiter, Malchiel, von ihm kommt das Geschlecht der Malchiter und die Tochter Assas hieß Serach. Das sind die Geschlechter der Söhne Assas, die Zahl ihrer Gemusterten betrug 53.400. Und hier finde ich bemerkenswert, dass hier auch eine Tochter erwähnt wird und sie hieß Serach. Ich habe lange gesucht, warum sie erwähnt wird, konnte es nicht ableiten, habe für mich aber irgendwie festgestellt, es gibt in der Bibel einige Serachs und das sind alles Männer. Das ist ein männlicher Name für eine Frau. Vielleicht war sie ganz, ganz besonders mutig, dass man sagt, ja, die muss so ein Serach heißen. Das wissen wir nicht, aber sie wird hier extra erwähnt und das finde ich interessant. Und dann lesen wir weiter von den Geschlechten Naphtalis, ich lese die Namen jetzt nicht, weil wir unter Zeitdruck stehen, aber da haben wir 45.400. Und insgesamt sind es die Gemusterten Israels 601.730. Und hier an dieser Stelle, da lasst uns mal diese Gegenüberstellung sehen. Und da kann man ganz klar sehen, dass einige Stämme gewachsen sind in der Wüstenwanderung, wiederum andere sind enorm geschrumpft. Und genau das meine ich hier, ist sehr bemerkenswert bei Simeon, der auf 22.200 kommt, ein Minus von 37.100. Und ich vermute mal sehr stark, dass das mit dieser letzten Plage, das wir gelesen haben, zu tun hat. Aber das ist nur meine Vermutung, der Text gibt es nicht her. Aber Manasse, guck mal hier, plus 20.500. Und interessant, hier, wir haben ja Dan erwähnt, 64.400. Guck mal, wie er stark heraussticht bei einem Sohn, den er hat. Gesamt sind es 601.730, die in der ersten Zählung gezählt wurden. Und wir lesen hier von, die jetzt gezählt wurden. Genau, die jetzt gezählt wurden. Und wir haben ein Minus von 1.820 kriegsfähige Männer. Warum das wichtig ist, das lesen wir weiter. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ab Vers 52, diesen soll das Land zum Erbe aufgeteilt werden, nach der Anzahl der Namen. Denen, die zahlreich sind, sollst du ein größeres Erbteil geben, und denen, die wenige sind, sollst du ein kleineres Erbteil geben. Jedem Stamm soll man sein Erbteil geben nach der Zahl seiner Gemusterten. Doch das Land soll durch das Los verteilt werden, nach dem Namen der Stämme ihrer Väter sollen sie ihr Erbteil empfangen. Denn nach dem Los soll ihr Erbe ausgeteilt werden unter den vielen und wenigen. Also wir sehen hier einen klaren Zusammenhang, und eine andere Übersetzung habe ich gelesen. Dort heißt es folgendermaßen, das ist interessant: Den vielen sollst du ihr Erbteil mehren und den wenigen ihr Erbteil mindern. Jedem soll entsprechend seiner Gemusterten sein Erbteil gegeben werden. Deswegen war das interessant, gerade auch in dieser Gegenüberstellung, dass es wichtig war, zahlreich zu sein, um ein großes Erbteil im Land Kanaan zu haben. Und wir sehen Simeon zum Beispiel, der ist enorm geschrumpft und ein kleines Erbe bekommt. Es ist interessant, das möchte ich hier nochmal ganz kurz erwähnen, dass es gibt im Volk Israel, auch damals gab es die Anordnung von Gott, dass es immer ein Jubeljahr geben sollte. Jedes 50. Jahr war ein Jubeljahr. Und dieses Jubeljahr hatte einen sehr enormen Einfluss auf das Volk, weil dort sollte jeder Sklave befreit werden, der sich irgendwie versklavt wurde, beziehungsweise sich vielleicht auch freiwillig unter einen Dienst gegeben hat, unter einen Frontdienst gegeben hat, und auch das Land, das ihm verloren gegangen wurde, weil er Schulden hatte vielleicht und das verkaufen musste, musste wieder zu seinem Erbe zurückkommen, zu seinem Erben, zum rechtmäßigen Erben zurückgegeben werden, damit diese Landesgrenzen wieder erhalten bleiben. Und das ist sehr bemerkenswert, dass Gott es wichtig war, dass jeder Stamm sein Land hatte, dass er ihm zugeteilt hat durch das Los, und auch, dass die Grenzen Israels auch eingehalten wurden. Und später sagt, lesen wir in 5. Mose 10, Vers 14 bis 15, dort heißt es: Siehe, der Himmel und aller Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte, und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Das ist nochmal etwas, was Mose ganz gezielt zu seinem Volk sagt, im 5. Buch Mose, und sagt: Gott gehört alles. Auch dieses Land, das er jetzt einnimmt oder besitzt, es gehört Gott. Und diese Landesgrenzen gehören Gott. Und ihr habt nicht das Recht, es irgendwie zu verschieben. Ich möchte ganz kurz zum Abschluss kommen. Doch das Land soll durch Los verteilt werden, heißt es hier weiter. Und ab Vers 57 heißt es: Und dies sind die gemusterten Levis nach ihren Geschlechtern. Gerson, von ihm kommt das Geschlecht der Gersoniter. Kahat, von ihm kommt das Geschlecht der Kahatiter. Merari, Von ihm kommt das Geschlecht der Merariter. Das sind die Geschlechter Levis. Das Geschlecht der Libniter, das Geschlecht der Hebroniter, das Geschlecht der Machiliter, das Geschlecht der Muschiter, das Geschlecht der Korahiter. Kahat aber hat den Amram gezeugt. Soweit reicht das Geschlecht zurück, und hier wird nochmal auch in der Geschichte zurückgegriffen. Und die Frau Amrams hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die dem Levi in Ägypten geboren wurde. Und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und ihre Schwester Miriam. Dem Aaron aber wurden geboren Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Und hier noch eine klare Anmerkung. Nadab und Abihu starben, als sie fremdes Feuer vor dem Herrn brachten. Auch hier ganz kurz stichartig erwähnt, das Gericht Gottes, das über Menschen geschieht, die sich nicht nach seinen Anweisungen halten und dort sterben müssen vor dem Herrn. Und die Gesamtzahl ihrer Gemusterten waren 23.000. Alle männlichen Geschlechts, die einen Monat alt waren und darüber, denn sie wurden nicht mit den Kindern Israels gemustert, weil ihnen kein Erbe unter den Kindern Israels gab. Das ist die Musterung der Kinder Israels, die Mose und Eleazar, der Priester, vornahmen in den Ebenen Moabs am Jordan Jericho gegenüber. Und diese letzten Verse sind sehr wichtig und bemerkenswert. Unter diesen Gemusterten, war keiner von denen, die Mose und Aaron, der Priester, musterten, als sie die Kinder Israels in der Wüste Sinai zählten. Denn der Herr hatte von ihnen gesagt, sie sollen gewisslich in der Wüste sterben. Und das blieb keiner von ihnen übrig, außer Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Das ist die Geschichte der Zählung, der zweiten Zählung der neuen Generation, der Wüstengeneration, die jetzt in Begriff ist, das Land Kanaan zu erobern. Und sehr wichtig ist es in diesem Vers, und das möchte ich abschließend sagen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und keiner von denen ist in das Land Kanaan eingezogen, der sich gegen Gott aufgelehnt hat und Gott gegen ihn rebelliert hat. Und das soll für uns auch eine Schule sein, ein zum Zeichen für uns, zum abschreckenden Zeichen, dass wir in jeder Hinsicht Gott treu sein sollen. Das zeigt sich hier ganz eindrücklich in der Zählung. Denn jemand hat gesagt, Zahlen lügen nicht. Die sind ganz klar schwarz auf weiß. Man kann Statistiken manipulieren, aber hier ist eine ganz klare Gegenüberstellung und wir sehen einen ganz klaren Zusammenhang. Und ja, Gott segne uns dabei. Amen.